Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich immer zwei Menschen über einen Bibeltext, nämlich den Bibeltext, der am Sonntag in zwei Wochen gepredigt werden soll nach der EKD-Perikopenordnung. Und heute für euch sozusagen am Mikrofon sind die Sonja Wiedemann und ich. Ich bin Hanna Rösner, mich habt ihr immer wieder schon mal gehört. Und die Sonja ist eine neue Stimme. Hallo Sonja, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Sonja und ich, wir kennen uns aus Leipzig vom Lehrstuhl der praktischen Theologie bei Professor Alexander Deeg, wo wir beide auch eine Doktorarbeit schreiben. Aber liebe Sonja, vielleicht magst du dich selber kurz vorstellen, womit du dich beschäftigst.
Ja, genau. Also in meinem offiziellen Arbeitsleben sozusagen promoviere ich am Lehrstuhl für praktische Theologie im Bereich Homiletik und beschäftige mich mit Predigt alttestamentlicher Texte. Bin also ziemlich drin im Game, würde ich mal sagen.
Ja, ich spoilere mal kurz. Vorhin hat Sonja gesagt, oh Mist, ich habe ja gerade nur den hebräischen Text liegen. Das war sehr schön.
Ich habe auch in den deutschen Text geguckt.
Genau, keine Angst. Wir werden den deutschen Text vorlesen. Ja, Entschuldigung.
Und ich predige aber auch ehrenamtlich ab und zu. Also sowohl in Leipzig als auch im Leipziger Umfeld bin ich so einmal alle zwei Monate am Start und predige am liebsten natürlich zum AT.
Ja, sehr schön. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Nein, es war kein Zufall, dass es heute ein alttestamentlicher Text ist, mit dem wir uns beschäftigen. Schön, dass du da bist, liebe Sonja. Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem 12. Sonntag nach Trinitatis, Ende August. Die Bayern, was mein Kontext ist, ich bin ja auch Pfarrerin in der Landeskirche in Bayern, sind noch im Sommerferienschlaf. Der Norden erwacht, glaube ich, gerade wieder aus dem Sommerferienschlaf. Und da hinein haben wir einen Predigttext aus dem Jesaja-Buch. Und ja, ich würde vorschlagen, Sonja, wir lesen den einfach jetzt mal. Oder genau, liest du ihn uns vor.
Auf Deutsch, gerne. Ich lese aus der Basisbibel und fange einfach mal an. Nicht wahr? Es dauert nicht mehr lange, dann wird das Libanongebirge zu fruchtbarem Land. Das ist so dicht bewachsen wie ein Wald. Dann können diejenigen, die taub waren, wieder hören und die Worte des Buches verstehen. Die Blinden können wieder sehen und werden aus Dunkelheit und Finsternis befreit. Die Erniedrigten haben ihre Freude am Herrn, die Armen jubeln über den Heiligen Israels. Denn es ist aus mit den Gewalttätern. Die Schwätzer sind am Ende. Vernichtet sind alle, die Böses im Sinn hatten. Niemand verleumdet mehr andere vor Gericht oder stellt dem eine Falle, der im Tor Urteile fällt. Keiner bringt den Unschuldigen grundlos um sein Recht. Darum spricht der Herr, der Abraham befreit hat, zu den Nachkommen Jakobs. Jetzt braucht sich kein Israelit mehr zu schämen. Niemand muss mehr blass werden vor Schreck. Wenn sie die Kinder sehen, die ich ihnen schenke, werden sie meinen Namen heilig halten. Sie werden den heiligen Jakobs heilig halten und den Gott Israels verehren. Dann kommen die Verwirrten zur Einsicht und die Aufsässigen lassen sich belehren.
Vielen Dank. Ein dichter Text, wie ich finde. Wie kommt, Sonja, dass du dich für die Basisbibel entschieden hast?
Also so der erste Eindruck, da finde ich, dass ganz am Anfang dieses Nicht-Wahr eine wirklich schöne Übersetzung von dem hebräischen Hallo ist. Und es dauert nicht mehr lange. Also gleich schon der erste Versteil, das gibt so dieses Hebräische richtig gut war wieder. Also es ist so, es steht wirklich unmittelbar bevor. Und ist das nicht so? Es dauert wirklich nicht mehr lange. Ja, und das hat mich überzeugt, auch zum Beispiel gegenüber der Lutherbibel, weil die zwar die hebräische Satzstruktur ein bisschen besser wiedergibt, aber ja, ich finde, dieses unmittelbar Bevorstehen kommt in der Basisbibel deutlicher zum Ausdruck. Und man versteht es halt auch besser.
ja.
Also niemand verleumdet mehr andere vor Gericht oder stellt ihm eine Falle, der im Tor Urteile fällt. So, da wissen alle sofort, okay, es gab wohl zu der Zeit, als es geschrieben wurde oder im Rückblick darauf, Menschen, die Leute überfallen haben, die rechts gesprochen haben und die eben Gerichtsurteile nicht anerkannt haben. Und das war der Zustand der Ungerechtigkeit, wie ihn der Text versteht.
Ja, und irgendwie, ich finde es krass, weil wenn du das jetzt so nochmal erzählst, fallen mir zu jedem Punkt 1000 Beispiele aus unserer Welt ein, so gefühlt. Ich glaube, das wäre für mich die große Herausforderung in der Predigt, irgendwie in Fokus zu setzen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht beim ersten Durchlesen des Predigttextes. Es sind halt super viele Anschlussmöglichkeiten und super viele Anknüpfungspunkte, weil auch super viele Bilder drin sind. Aber was würdest du denn sagen, was kommt dir so?
Also was mir vorhin in der Vorbereitung und beim Lesen wichtig geworden ist, ist das Reden über Scham. In Vers 22 kommt es dann ja. Jetzt braucht sich kein Israelit mehr zu schämen, übersetzt die Basisbibel. Niemand muss mehr blass werden vor Schreck. Weil ich finde, Scham ist so ein Thema, da muss man dann und wann mal drüber sprechen, weil es so wahnsinnig tief sitzend und tiefgreifend ist. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, jetzt so nach diesen ersten 5 Minuten, vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Randthema, vielleicht ist es gar nicht so das große Ganze, worum es geht. Aber auch das ist ja eine Möglichkeit, trotzdem sich das rauszupicken und dann vielleicht würde ich dann auch irgendwie den Bogen finden zu, wenn ich einen guten Umgang mit Scham habe oder in manchen Bereichen von Scham befreit bin, dass dann auch anderes damit vielleicht fällt. Also ja, ich dann vielleicht aufrichter und ehrlicher durchs Leben gehen kann. So.
Ja, und ich glaube schon, dass sich das ganz gut einfügt in die Gesamtperikope, weil es ja auch darum geht, was ist eigentlich Zustand von Gerechtigkeit, wie sieht das aus? Und wenn Gerechtigkeit vorhanden ist, wenn wir in einem gerechten Zustand oder in einer allgemeinen Situation, die gerecht ist, leben, dann müssen wir uns nicht mehr schämen. Es ist ja auch so ein Ding, okay, wenn wir uns aus der Unterdrückung befreit haben oder wenn wir davon befreit wurden, wenn wir in gerechten Zuständen leben, wenn eben keine Gerichtsurteile mehr hinterfragt werden oder Gewalt herrscht, dann müssen wir uns auch nicht mehr schämen. Dann können wir alle so leben, wie wir sind und müssen uns nicht mehr verstecken oder verstellen oder so.
Ja, ach schön. Das finde ich einen schönen Gedanken, den man, glaube ich, weiterführen könnte. Aber vielleicht ist es irgendwie auch, also wir hatten es jetzt auch schon von dem Kontext und es schließt ja an mit diesem Nicht-Wahr. Was passiert denn da außenrum bei diesem Bibeltext oder wie kann ich den denn einordnen?
Na, also exegetisch gesprochen findet sich die Perikope im sogenannten assyrischen Zyklus. Also es ist ja bei ein Teil von Proto-Jesaja. Und wie immer oder wie sehr oft ist es bei Texten aus der hebräischen Bibel schwierig, die zeitlich zu datieren. Aber es wird davon ausgegangen, dass es sich um die Unterdrückung durch Assur handelt. Also in Vers 17 genau ist vom Libanon die Rede. Und da wird in der exegetischen Literatur gesagt, dass das wohl ein Hinweis auf Assur ist. Und es geht eben darum, sich aus der Unterdrückung oder aus der Bedrohung durch Assyrien zu befreien. Und das ist einer von 6 Weherufen. Also es geht insgesamt relativ lange, ich glaube 4 Kapitel oder so, um diese ganzen historischen Zustände und die Unterdrückung. Und darum, und genau dieser Weheruf ist eben besonders deshalb, dass er die Umkehrung der Verhältnisse nicht nur fordert, sondern eigentlich in einer Vision hat. Also sagt, es wird passieren. Und deswegen ist eben diese kleine Weile ganz am Anfang auch wichtig. Und das, also diese Umkehrung der Verhältnisse kommt vor allem tatsächlich in Vers 16 schon zum Ausdruck. Denn da ist das erste Wort eben, dass es sich umkehrt. Und das ist zwar nicht in der Perikope, aber das ergänzt sich auch ganz gut mit der Überschrift, die die Lutherbibel zu der Perikope gibt, nämlich die große Wandlung.
Ja, interessant. Also es geht irgendwie um was, was sich verändern soll, hin zu einem gerechten Zustand.
Genau. Wie auch immer dieser gerechte Zustand aussieht. Und da finde ich aber vor allem den letzten Vers ganz schön. Dieser Perikope. Ich finde, darauf läuft eigentlich alles hinaus. Ich lese diesmal aus der Lutherbibel. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Also die, die immer nur lästern und sich über alles beschweren, die hören mal zu, die lassen sich belehren. Die, ja, und Menschen, die irren, nehmen Verstand an. Das ist schon ziemlich schön, finde ich.
Das ist total schön. Und jetzt kommt mir aber gerade der Gedanke, wie ich das predige. Also sind das, ich habe da Menschen vor mir sitzen. Und sind die immer murren, welche über die ich spreche? Oder schwingt da auch mit, ihr Lieben, hört mal auf, hier immer zu murren? Oder ist es auch eine Botschaft an mich selber? Das finde ich total spannend, wie ich das dann in eine Predigt einbauen würde.
Ja, und ich finde, da ist der Text ganz spannend eben, dass er das nicht auflöst, sondern sagt, vielleicht sind wir auch manchmal diejenigen, die irren, und manchmal sind auch wir diejenigen, die ständig nur lästern und böses Zeug reden. Und da nehme ich mich auch gar nicht aus. Ich tue das auf jeden Fall auch ab und zu. Aber es gehört eben zu diesem gerechten Zustand, dass die Leute, die auf dem Holzweg sind, Vernunft annehmen. Was auch immer das dann bedeuten will.
Ja.
Anna, was magst denn du oder was spricht dich an diesem Text?
Genau, also die Scham. Ja, und ich merke, also woran ich jetzt gerade noch hänge, da ist vielleicht die Pause entstanden, ist der Blick in die anderen Texte des Sonntages. Weil das finde ich eine echte Herausforderung. Das Evangelium ist die Heilungsgeschichte von
eines Tauben.
Eines Tauben, genau. Wo irgendwie dieses, was im Jesaja-Text steht mit die Tauben, die taub waren, hören wieder. Und dann ein Jesus, der das irgendwie dann performt sozusagen, nicht nur drüber spricht, sondern in der Erzählung des Evangeliums irgendwie performt. Wo ich dann irgendwie sofort bei mir Alarmglocken mit angehen, so dieses, okay, habe ich jetzt dieses Schema von des Alten Testamentes halt in Anführungsstrichen nur die Verheißung und mit Jesus wird das Ganze dann erfüllt, wo ich irgendwie so einen Widerstand in mir spüre und mir denke, nee, das ist mir irgendwie zu platt, zu einfach. Das passt für mich auch nicht zu der Tiefe des alttestamentlichen Textes. Das ist so irgendwie was.
Ja, da bin ich natürlich ganz auf deiner Seite. Aber willst du das noch fertig sprechen?
Nee. Alles gut. Ja, leg gerne deine Gedanken dazu.
Okay. Na, also da ich mich ja doch auch jetzt schon eine ganze Weile mit Predigt alttestamentlicher Texte beschäftige, plädiere ich schon dafür, das eben nicht zu vorschnell aufeinander zu beziehen. Also ich sage, man kann das auf jeden Fall aufeinander beziehen und es wäre auch wahrscheinlich nicht zielführend, wenn man sagen würde, okay, ich predige Arte, deswegen lasse ich das Ente komplett außen vor. Aber ich finde, man kann auch echt dem alttestamentlichen Text genug eigenen Raum geben. Und gerade die Sonntage nach Trinitatis, finde ich, bieten sich auch dafür an, weil man eben nicht kirchenjährlich eingebunden ist, weil man nicht sagen muss, okay, ich muss das jetzt unbedingt auf Ostern oder Trinitatis oder keine Ahnung was direkt münzen, sondern ich habe die Freiheit, das auch den Text jetzt mal so für sich wahrzunehmen. Und ich verstehe auch, warum die Menschen, die sich die Perikopenordnung ausgedacht haben oder die revidiert haben, das doch gar nicht, wer dabei war, was die sich dabei gedacht haben, weil es geht ja in allen Texten, also sowohl in der Apostelgeschichte, die Epistel ist, als auch im Evangelium, als auch im Predigttext, geht es irgendwie um taub und blind, um die Befreiung von diesen Behinderungen, wenn man das so sagen möchte. Und also das verstehe ich, aber ich finde, das ist jedes Mal eine andere Form von Taubheit oder Blindheit gemeint.
Ja, ich glaube, wir müssen kurz noch erwähnen, genau, die Epistel, Apostelgeschichte ist die Bekehrung des Saulus zum Paulus.
Stimmt, genau. Ja, das habe ich vergessen zu sagen. Ja,
genau. Jetzt, genau.
Ja, also ich finde, also ich kann auch, ja, in der Apostelgeschichte geht es ja darum, so, Paulus wurde für ein paar Tage blind, nachdem er vom Pferd gefallen ist, und wird dann, glaube ich, er wird erst wieder sehend und dann lässt er sich taufen. Also das hängt nicht zeitlich voneinander ab. Weiß ich aber jetzt, bin ich gerade nicht mehr ganz so sicher.
müsste ich jetzt auch nochmal reinlesen. Er ist blind, Hananias. Ja, genau. Und er wurde wieder sehend und er stand auf und ließ sich taufen.
Ja. Genau, also das hängt auch nicht zusammen, finde ich auch, um diese Perikope zu verstehen, auch ganz spannend. Ja. Genau, und im Evangelium geht es eben darum, der Taube wird geheilt durch Jesus. Und im Predigttext ist es aber, also verstehe ich dieses Taubsein und Blindsein, ist taub und blind nicht allgemein, ist kein Allgemeinzustand, sondern taub und blind für die Worte des Buches steht da.
Ja.
Und es ist eben ein Zustand, in dem, und das ist wieder, verbindet wieder alle Texte. Es ist immer ein Zustand, in den sich die Menschen nicht selber reinbuxiert haben, sondern sie sind Opfer dieses Blindseins, dieses Taubseins.
Ja.
Aber eben im Predigttext nicht allgemein, sondern in Bezug auf die Worte des Buches.
Ja. Und des Buches, da denke ich da natürlich sofort irgendwie an die Tora.
Ja. Ich weiß nicht, ob man zu der Zeit schon, also ob man da schon von Tora sprechen kann. Ja. Da bin ich nicht genug Alttestamentlerin, als dass ich das so sehen kann. Aber wahrscheinlich also sicher irgendeine göttliche Verheißung, irgendwelche Worte, irgendeine göttliche Schrift. Ja.
Ja. Ja, also man merkt irgendwie, alle Texte, die an diesem Sonntag vorkommen, sind reichhaltig an Bildern und vielleicht dann doch auch an Allegorien, ne? Also ist ja dann auch die Frage, wie geht man mit Wundererzählungen im Neuen Testament um?
Auf jeden Fall.
Aber ja, das führt uns, glaube ich, jetzt ein bisschen weg von unserem Text. Mir kam gerade noch so dieser Gedanke, also ich hänge noch so ein bisschen an dieser Falle von Verheißung, Erfüllung.
Ja, stimmt.
Und wenn ich aber an den Alttest, also jetzt nur noch mal an die Entstehung auch des alttestamentlichen Textes denke, dann ist ja irgendwie das Thema auch, dass ja diese Texte dann in der Erfahrung der Erfüllung geschrieben wurden. Oder habe ich das irgendwie, also quasi dann in wahrscheinlich danach exilischer Zeit, oder?
Genau, also wann so die Ursprünge dieses Textes entstanden sind, ist eben schwierig zu datieren. Aber zumindest die Kommentare, die ich gelesen habe, gehen davon aus, dass es eine nachexilische Bearbeitung gab. Das heißt, die Unterdrückung durch Assyrien ist längst vorbei. Und auch, ja, also die Menschen sind wieder zurückgekehrt. Und sie haben für sie gerechte Verhältnisse geschaffen und leben eben nicht mehr in der Unterdrückung. Und daraus ist dann auch diese Vision noch glaubhafter geworden, würde ich mal sagen.
Ja.
Weil dieses Elend, diese Blindheit und Taubheit vorbei war.
Ja. Und wenn wir jetzt haben wir ein bisschen rumgenördet, liebe HörerInnen, wir nutzen jetzt nochmal die Zeit. Nee, ist doch schön, ich mag das gerne. Aber vielleicht schauen wir jetzt auch nochmal auf die Predigt. Also was mache ich jetzt mit diesem Text in der heutigen Lebenswelt? Hast du eine Idee, wie du anfangen würdest, wie du, ja, was so dein Thema wäre, über das du predigen würdest, oder?
Ja. Also vielleicht würde ich mit dieser Keule nicht direkt am Anfang kommen, aber ich beschäftige mich gerade viel mit Feminismus und feministischer Literatur und so. Mhm. Und für mich ist so, also dieses ganze Unterdrückungsding und Nicht-Anerkennung von Gerechtigkeit und es gibt diejenigen, die Macht ausüben und diejenigen, die eben von der oder unter der Macht leiden und so weiter. Das hat sich bei mir sehr auf, also was heißt aufgedrängt, aber ich dachte so beim ersten Lesen, boah, krass, das sind voll patriarchale Strukturen, die da wiedergegeben werden. Und ja, so eine Hoffnung, eine Vision aus oder zum Ende des Patriarchats hin.
Das finde ich voll spannend, weil das für mich auch voll dieses Thema der Scham trifft. Mhm. Weil ich mich manchmal frage, ob nicht das, also ob nicht patriarchale Strukturen davon leben, dass eben die Scham uns immer wieder in ein Rollenbild und in ein Gruppensystem einordnet. Also dass ich mich eben schäme, wenn ich nicht klassisch Cis-Frau bin oder mich schäme, wenn ich nicht klassisch Cis-Mann bin. Vielleicht, wenn wir jetzt diese Begriffe, ich glaube, vielleicht können wir sie nochmal erklären. Also so, ich bin auch kein Profi. Ich hoffe, jetzt fange ich an, mich zu schämen.
Nein, ich fand nicht schämen.
Genau. Cis-Frau, Cis-Mann beschreibt, glaube ich, das, was man als klischee-mäßig klassisch beschreiben kann, oder?
Also ich würde sagen, Menschen, die sich, die als Frauen oder Männer gelesen werden von außen, und sich aber auch so fühlen. Also wenn wenn dieses also quasi Selbst- und Fremdwahrnehmung übereinstimmt. Und vielleicht auch für so, wenn wir über patriarchale Strukturen reden, ist auch noch ein anderer Begriff wichtig, nämlich der Begriff der Flinters. Das ist eine Zusammenstellung, ein Kurzwort von Female, Lesbian, Inter, Trans und Asexual. Und das bezeichnet quasi alle, die ja eben als nicht männlich oder nicht unbedingt direkt männlich wahrgenommen so werden und die unter eben patriarchalen Strukturen leiden. Vor allem eben und diejenigen sind, die sich tendenziell dafür schämen.
Ja, genau, weil dieses Leiden ja irgendwie auch mit einer vielleicht nicht nur, aber mit Scham doch auch zusammenhängt.
Auf jeden Fall,
ja. Wow, und dann finde ich das irgendwie, also jetzt passiert bei mir gerade voll viel, weil dann finde ich das wirklich ein, also auch spirituell irgendwie so ein wahnsinnig heilsam, dieser Zuspruch Gottes in der Befreiung, die bei Gott liegt, ist, er braucht sich niemand mehr schämen. Ja, irgendwie auch in alle Richtungen. Also dieses Thema Scham ist, glaube ich, wenn wir irgendwie auch über Political Correctness jetzt habe ich mich verhaspelt, über Political Correctness und wie spreche ich und was darf man und was nicht, das ist ja Scham irgendwie auf allen Seiten, finde ich, immer ein ganz großes Thema. Und irgendwie so dieses zu sehen, hey, bei Gott spielt irgendwie der Einzelne eine Rolle und nicht so unbedingt eine Rolle, passt er jetzt gerade gut in eine Gruppe oder nicht?
Genau, und dann kommt dabei ja auch noch dazu, also das Ende der Scham geht ja auch mit einem Vernunftgewinn einher.
Aha.
Also ich brauche mich nicht mehr schämen und es ist aber auch okay, wenn ich Fehler mache, solange ich mich auch irgendwie belehren lasse und Vernunft annehme. Also solange ich offen bin dafür, auch Dinge zu lernen und auch einzusehen, wenn ich merke, okay, andere haben gerade echt ein gutes Argument und einen guten Punkt, da war ich auf dem Holzweg.
Ja.
Und da lasse ich mich gerne belehren oder nehme ich das Argument auch an.
Ja.
Ob es jetzt um gendersensible Sprache geht oder um, keine Ahnung, die Hinterfragung von rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft oder sowas.
Ja. Und halt immer irgendwie mit diesem Blick, ich lasse mich belehren, hin zu dem, also das finde ich schon klar in dem Text, hin zu diesem Bild, was oben gezeichnet wird von Gerechtigkeit.
Genau, ja. Ja.
Habe ich dich jetzt gerade unterbrochen?
Ja, nee, genau. Nee, ich war schon fertig. Und was ich aber super schön finde und wo der Predigttext, also so konfus er ist und so viele Bilder er uns anbietet, aber was ganz stark ist, finde ich, ist der Anfangsvers, Teilvers auch. Es ist nicht mehr lange. Und wir haben diese Vision und es wird passieren. Wir leben gerade unter ungerechten Umständen. Wir können nicht so leben, wie wir es gerne wollen oder wie wir es gerne hätten. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Es ist nur noch eine kleine Weile. Dann passiert das. Dann dreht sich alles um und dann können wir endlich wieder so leben, wie wir das wollen.
Ja. Und um nicht in eine platte Moral zu rutschen, merke ich, dass ich persönlich ja beide Rollen habe. Also ich bin eine Frau, aber ich bin eine weise Frau. Also ich habe irgendwie beides, ne? Ich habe die Privilegien und ich habe die Unterdrückungserfahrungen. Das ist ein sehr großes Wort, aber die Erfahrung auch von schlechten patriarchalen Strukturen. Also von daher kann ich da nie, also könnte ich persönlich da nie eine platte Moral rutschen, weil irgendwie beides da ist.
Ja, und weil mit diesen Privilegien eben auch eine Verantwortung einhergeht. Eine Verantwortung noch unterdrückteren Menschen gegenüber. Also die noch mehr unter gesellschaftlichen Strukturen leiden.
Ja, dem irgendwie Raum zu geben.
Genau, und also da ist der Text ja auch wieder nicht so ganz klar. Also es ist jetzt die Aufgabe der Menschen, für diese Gerechtigkeit zu sorgen und sich selber aus der Unterdrückung zu befreien.
Ah, ja.
Oder ist es doch am Ende Gottes Werk? Also es steht da, dass sich am Ende die Elenden freuen und Gott jubeln. Und mit diesem Gott jubeln ist auf jeden Fall auch eine Dankbarkeit Gott gegenüber verbunden. Aber ich würde auch sagen, es ist so ein bisschen beides. Also es sind die Menschen, die das tun, was sie tun können, aber die es eben nicht von alleine sich aus dieser Unterdrückung befreien können oder die Unterdrückung beenden, sondern es ist auch immer eine Hoffnung auf Gott hin. Am Ende bist du das Element, das alles, das die Verhältnisse umkehren kann, weil wir es nicht können.
Ja, wow, ich glaube, das würden spannende Predigten werden, wenn wir da jetzt weitermachen. Ich hänge gerade noch so an diesen, Gedanken, okay, in der Predigt dann vielleicht auch Menschen Raum geben, die sonst weniger zu sehen sind, vielleicht gerade auch im kirchlichen Kontext, in meinen Geschichten oder wie auch immer. Wenn es um Scham geht, würde ich prinzipiell immer erstmal davon abraten, über die eigene Scham zu sprechen, weil ich glaube, das kann wiederum andere beschämen. Also das ist ja super sensibel, da würde ich jetzt nicht irgendwie ein Sehensstriptease hinlegen. Genau, aber diesen Duktus von, also das fand ich schön, dass du das jetzt gerade auch nochmal betont hast mit diesem nicht wahr und es dauert nicht mehr lange und es wird kommen, die gerechten Strukturen und die Befreiung.
Genau, ja, und ich bin in der Predigt ja immer ein großer Fan davon, Dinge konkret zu machen und eben nicht so im schwammigen, okay, wir befinden uns übrigens im 8. Jahrhundert vor der Zeitenwende und es ist eine Belagerung durch Assur, sondern sich zu überlegen, okay, wie kann ich das verbildlichen? Wie kann ich vielleicht die Situation zwar schon auch historisch darstellen, aber kann ich zum Beispiel eine Figur erfinden, die zu der Zeit gelebt hat? Oder meinetwegen mich hineinversetzen in eine Person, die den Text schreibt im nachexilischen Blick und sagt, okay, jetzt haben wir die Verhältnisse aufgehoben und ich will aber noch einen Text schreiben, der Hoffnung an die Menschen weitergibt, die vielleicht mal in ähnlichen Situationen werden. So, was hat sich vielleicht dieser Mensch gedacht? Oder eine Parallele aus der heutigen Zeit zu sagen, okay, ich habe hier eine schwarze Frau, die rassistischen oder sexistischen oder beides Erfahrungen erlebt hat. Wie passt diese Situation vielleicht zu der Situation des Bibeltextes? Also ich glaube, da gibt's ganz viele Anknüpfungspunkte.
Bei dem Letzteren würde ich überlegen, ob ich nicht Texte finde, wo die Menschen selber sprechen. Ja. Also die zur Sprache kommen lassen, weil meine Hemmschwelle wäre immer, dass ich dann nicht doch wieder in eine Klischeefalle knüpfe. Aber vielleicht finde ich ja irgendwie Texte, die ich zitieren kann und mit denen ich irgendwie eine Collage machen kann oder genau. Ja. Ja, schön. Hast du noch ein Schlusswort, Sonja? Oder war das schon dein Schlusswort?
Aber ich glaube, also ich will nochmal den Rahmen dieser Perikope stärken. Mhm. Weil, also am Anfang ist so, es dauert nicht mehr lange. Es ist wirklich, es steht kurz bevor, ist das der Anfang und der Schluss. So, und dann kommen diejenigen, die auf dem Holzweg sind, zur Vernunft. Und die die ganze Zeit nur Blödsinn labern, die hören endlich mal zu. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr schönes Bild.
Ja, ein schönes Schlusswort. Dann hatten wir doch jetzt einen intensiven Gang durch den Bibeltext, von angefangen von der Frage, was steht da irgendwie auch im Hebräischen und was ist der Kontext und wo kommt er her? Wir haben in die anderen Texte geguckt und sind gelandet dann doch wieder bei der Umkehr der Verhältnisse, bei der Gerechtigkeit und bei diesem Hoffnungsbild. Damit entlassen wir euch, liebe Hörer und Hörerinnen und alles, was dazu gehört, und wünschen euch viel Freude beim Predigtschreiben. Wir hoffen, ihr habt einen Gedanken für euch mitnehmen können oder etwas verwerfen können, um euch klarer zu werden, was ihr predigen möchtet, um die Botschaft weiterzugeben. Genießt die Sommertage, die hoffentlich noch da sind. Und dann verabschieden wir uns von euch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.